Willkommen zurück bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Heute habe ich einen Profi im Studio. Markus Heid ist nicht nur seit 2015 privat in Bitcoin, sondern eben auch schon mit seinem Fonds seit einiger Zeit. Er ist Vermögensverwalter, er ist Fondsmanager und er hat sich da reingekämpft, weil es ist ja gar nicht so einfach, Bitcoin in einen normalen, unter Anführungszeichen, Fonds reinzutun. Er macht sich gewisse Sorgen nämlich um MicroStrategy und die ein bisschen übertriebene Hebelstrategie von Michael Saylor. Darüber sprechen wir, weil es wichtig ist, da auch auf potenzielle Schattenseiten hinzuweisen. Aber seine Gesamtaussicht, was den Schuldenzyklus betrifft, einerseits über die Jahrzehnte und was natürlich den Bitcoin-Zyklus für nächstes Jahr betrifft, die ist sehr, sehr positiv. Er sagt, man muss sich auch klare Ziele setzen. Das heißt, wir sprechen auch über seine Strategie, langfristig zu traden, um eben sein Vermögen, seine Kaufkraft zu halten oder idealerweise zu steigern. Ein wirklich wichtiger Podcast für jeden, der in Bitcoin investiert ist, in Bitcoin investieren möchte und für jeden, der einen Sparplan hat, zum Beispiel bei Coinfinity, wo ich auch meinen Sparplan laufen habe, jede Woche. Coinfinity, der österreichische Bitcoin-Broker aus Graz, reguliert von der FMA und hat derzeit auch noch eine Aktion laufen, die läuft noch bis 11. Dezember. Wenn ihr jetzt einen Sparplan anlegt dort, dann könnt ihr eure Gebühren auf 0,99% senken und noch mehr, mit was Bitcoin bringt, noch einmal 21% runter. Also long story short, coinfinity.co, was Bitcoin bringt, eingeben, Sparplan anlegen und jetzt geht's los mit dieser wirklich, wirklich starken Folge zur Marktlage und zur Makrolage mit Markus Heid, dem Fondsmanager. Ich habe heute einen richtigen Profi im Studio, Markus Heid. Servus.
Servus, hallo.
Was heißt das, wenn ich Profi sage? Du bist Fondsmanager,
ja,
mit Bankerfahrung, hast Awards gewonnen für deinen Fonds, machst einen Fonds und es ist Bitcoin drin. Das heißt, wir haben alles abgedeckt, realer Finanzmarkt und digitaler Finanzmarkt. Aber ich lass dich mal besser selber erzählen.
Soll ich jetzt weit ausholen, wo ich herkomme?
Oder? So weit du willst, wir haben Zeit.
In den 90er Jahren in Innsbruck und Frankreich studiert und dann habe ich 99 begonnen in der Tiroler Sparkasse als Portfolio Manager für den Großkundenbereich, Firmenkunden. Interessanterweise gleich begonnen mitten in der Nasdaq-Bubble, mhm. Einer der größten Bubbles aller Zeiten.
Also die Dotcom-Bubble.
Die, ne? Dotcom-Bubble,
genau. Alt genug dafür sogar, ne?
Ja, das prägt dich natürlich, wenn du in solchen Zeiten beginnst. Aber lieber in solchen Zeiten beginnen, wie zum Schluss solche Zeiten erleben, ohne Erfahrung. Die erste Bank hat uns dann übernommen, die Sparkasse. Und du weißt ja, ich da habe ich schon festgestellt, ich brauche eher so kleine Institutionen, wo ich einfach frei handeln kann, ein bisschen freigeistig unterwegs sein kann. Und da hat es dann schon geheißen, ob man die Listen kriegt und kauft doch ein paar erste Bankprodukte und so weiter. Und dann war es für mich ganz klar, dass ich kündige. Habe dann im Raiffeisensektor begonnen, in einer Privatbank, in der Alpenbank. Habe dann aber mein System komplett umgestellt, weil ich bin in diesen 7-8 Jahren in der Sparkasse draufgekommen, dass es eigentlich unmöglich ist, 50, 60 bis 100 verschiedene Depots zu gestionieren. Das klingt immer.
Für deine Kunden.
Ja, das klassische Private Banking funktioniert ja so, dass der Kunde zu dir kommt und du diskutierst dann mit ihm über Apple oder sonst irgendwas und das klingt immer so high sophisticated und toll. Nur irgendwann einmal hast du alles verschiedene Depots und hast du keine Chance mehr, das zu gestionieren. Und in der Alpenbank habe ich dann eigentlich, ich habe die Kunden dann mitgenommen von der Sparkasse und dann habe ich eigentlich nur mal ein Depot gehabt. Also meine Kunden haben alle die gleiche Allokation. Also das war dann dieses Makroinvestment. Das habe ich dann in der Alpenbank so gemacht. Habe dann irgendwann einmal die Möglichkeit gehabt, was ja auch immer mein Ziel war, einen eigenen Fonds zu managen. Da war dieser Rohstoff-Bullenmarkt und man brauchte irgendein Nischenprodukt, weil da auch in Rohstoffe investiert. Und da ich mich eigentlich bei Rohstoffen relativ gut auskenne, war es dann so, dass ich diesen einen Mischfonds aufgelegt habe mit einer Rohstoffkomponente. Also Value-at-Risk-Fonds, der einfach besagt, dass du eine gewisse Rohstoffkomponente haben musst.
Welchem Jahr sind wir da jetzt?
Da sind wir 2011. Mhm. Und wie du weißt, sind ja Rohstoffmärkte, unterliegen ja immer wieder ausgeprägten Bullen- und Bärenmärkten und das ist dann nicht so toll, wenn du in einem Bärenmarkt bist und du hast dann in der Benchmark auch Rohstoffe drinnen, weil den Kunden ist es relativ egal, ob du besser bist als die Benchmark oder nicht. Wenn das Portfolio nicht so toll läuft, dann ist der Kunde einfach nicht zufrieden. Und ich glaube, 2018 haben wir dann umgestellt auf Commitment Approach. Und seit diesem Zeitpunkt bin ich komplett unabhängig, also komplett benchmarkfrei. Wenn das Portfolio nicht funktioniert, ist es zu 100% meine eigene Schuld. Also, aber ich habe keine Ausrede, dass ich irgendeine falsche Benchmark oder so habe. Und das ist dann schon toll. Und dann seit 2,5 Jahren bin ich jetzt bei der Privatconsult, bei einer Wertpapierfirma in Wien, habe mich dort angedockt, weil wiederum die Alpenbank fusioniert hat mit den Walsern und eine gewisse Größe bedeutet wiederum Freiheitseinschränkungen. Und das war der Grund dann, in die Privatconsult zu wechseln. War eine tolle Zeit in der Alpenbank, aber das war dann eigentlich die absolut perfekte Entscheidung, weil es mir jetzt quasi mehr Freiheitsgrade gibt es nicht. Ich bin zwar angestellt, aber so relativ in einem, wie Selbstständiger halt. Ja.
Und du managst einen Fonds?
Ja.
Das heißt, du stehst in der Früh auf und checkst erstmal die Märkte.
Genau.
So wie der durchschnittliche Bitcoiner auch, privat.
Wobei, da muss man sich davor hüten. Es ist ja wirklich teilweise so, man steht auf, schaut aufs Handy und da muss man sich schon ein bisschen disziplinieren, weil, also durch das, dass ich eigentlich Makroinvestor, Makroökonom bin, ist es schon so, dass mich die langen Trends interessieren. Aber logisch, du musst dieses tägliche Marktgeflüster musst du auch aufnehmen und dich darum kümmern. Ja.
Dieser Fonds heißt wie?
Makro Plus Strategy.
Und den kann jetzt auch jeder kaufen?
Ja, das ist ein ganz normaler. Mittlerweile, der war früher nur vorbehalten für meine Kunden, weil doch so ein bisschen außergewöhnliche Dinge auch passiert sind, indem eine hohe Goldallokation war, eine relativ auch Bitcoins verwendet wurde. Deswegen war nur meinen eigenen Kunden vorbehalten, aber jetzt seit der Privatconsult können den natürlich auch andere kaufen und ist ein ganz normaler Retailfonds. Ja. Ist in Deutschland und Österreich zugelassen. Ja.
Und du hast da drinnen Aktien,
Mischfonds, also je nach Marktlage, Aktien, Online, Währungen, Gold, Bitcoin, Rohstoffe, Kupfer, alles, was gerade der Markt sagt. Aber das Tolle ist, das weißt du, wenn irgendjemand dann einen Fonds managt, dann promotet er immer seinen Fonds, weil er dies und jenes macht. Und ich kann ja eigentlich gar nicht sagen, wie die Allokation in 5 Jahren ausschaut. Also in 5 Jahren muss man wahrscheinlich, schaut die Allokation komplett anders aus, aber im Moment ist es ein breiter Mischfonds mit einer relativ hohen Goldkomponente und auch mit einem Teil Bitcoin. Ja.
Woher kommt das?
Also, Entschuldigung, ganz kurz. Also, es gibt zweierlei. Einerseits manage ich diesen Fonds und andererseits diese Vermögensverwaltungslinie, die ich eigentlich in der Alpenbank schon begonnen habe, die führe ich natürlich jetzt weiter.
Also, Einzelkunden quasi.
Ja, die haben aber alles gleiche Portfolio. Das ist nach wie vor so wie es immer war. Also da hat sich ja nichts geändert. Und die Vermögensverwaltung hat schon auch Vorteile zum Fonds, aber vielleicht kommen wir da später noch drüber zu sprechen. Du kannst im Fonds teilweise ja zum Beispiel nicht eine direkte Bitcoin-Allokation kaufen in Form von ETFs und so weiter. Das ist ja in Österreich verboten.
Ja. Auch nicht ETPs?
Nein.
Du kannst also nicht, weil in Europa ist es ja grundsätzlich so, dass du den Bitcoin-ETF von BlackRock darfst du in der EU gar nicht kaufen, ne?
Ja, genau. Nein, du kannst die Wisdom Trees, 21 Shares und du kannst die alle nicht reinkaufen. Nein.
Warum ist das so?
Die ist die ESMA, die Wertpapierrichtlinie in Europa sagen das. Und das ist natürlich schon so, da müssen wir jetzt vielleicht weit in die Vergangenheit zurückgehen. Also ich hab ja Willst du hören, wie ich zu meiner Bitcoin-Allokation gekommen bin? Weil das erklärt dann auch, was ich...
Deswegen sind wir im Grunde hier, Markus. Deswegen sind wir im Grunde hier. Ja? Also wenn du das zusammenfasst...
Ja, weil da muss man mehr...
Ausholen.
Da muss man mehr ausholen.
Wir haben es ja schon gehört, warum du zu deiner Bitcoin-Allokation gekommen bist. Weil du hast schon zweimal beim Eingangsstatement erwähnt, dass du ein bisschen nach Freiheit strebst. Und da hast du offenbar irgendwann Bitcoin entdeckt. Aber natürlich, würde ich es von dir wissen.
Ja, dazu muss man unterscheiden, die Privatperson, heißt Markus, und das Berufliche als Portfolio-Manager. Privat war es so, dass ich erstmals Bitcoin gekauft habe 2015 in dieser Bodenbildung bei 210 ungefähr. Habe ich aber nur 10 Stück gekauft.
Nur ist gut, ne?
Ja, und das war dann ganz, ganz interessant. Du musst ja als Fondsmanager und Portfolio-Manager musst du der Compliance alles melden, was du machst.
Auch privat?
auch privat. Mhm. Und kann mich noch gut erinnern, bin ich zu einem Compliance Manager gegangen und habe gesagt, du, ich würde ganz gern Bitcoin kaufen, passt das? Und dann hat natürlich keiner gewusst, was das überhaupt ist. Ich habe ihnen dann erklärt ungefähr, was es ist, und die haben dann gesagt, okay, das ist ja wie so eine Währung und das ist eigentlich kein Problem, kann ich alles machen. Und ich habe dann aber zeitgleich gesagt, das Ganze war ja 2015, hat es ja noch nicht diesen Netzwerkeffekt gehabt, diese Dezentralisierung. Und da habe ich schon gesagt, entweder das geht auf null und dann tun wir die 2.000 Euro gar nichts, oder es geht auf 10.000. Und ich verkaufe es erst bei 10.000. Und das habe ich dann wirklich knallhart durchgezogen. Ich habe dann wirklich bei 10.000 gekauft. Das ist ja dann auf 17.000 verkauft. Entschuldigung, es ist dann bei bis 17.000 gegangen, aber es ist mir dann relativ egal gewesen. Und haben wir dann mit dem Geld dann, es waren ja dann 100.000 quasi, habe ich mal steuerfrei den VW California gekauft. Also ich habe das digitale Asset in ein Hard Asset in Form eines Autos getauscht. Und das heißt, der Grund, warum ich überhaupt auf Bitcoin gekommen bin, ist, weil ich natürlich schon eine gewisse, ich glaube, das ist bei dir eh ähnlich gewesen, was ich von dir so weiß, eine gewisse Goldaffinität gehabt, immer schon, habe mich mit der österreichischen Schule auseinandergesetzt und habe im Portfolio natürlich immer irgendwelche Assetklassen ausgesucht, die einfach eine neutral oder negativ korrelieren. Weil das klassische Portfolio ist immer Aktien Online, also klassisch. Wenn du zur Bank gehst, und dann wirst du ja eingeteilt in einen konservativen Anleger, einen aggressiven Anleger und so weiter. Und dadurch wird eigentlich immer die Online- und Aktienkomponente bestimmt. Und bei mir war es dann immer schon so, ich habe auch ganz gerne ein bisschen Gold dabei gehabt und hätte ganz gerne diese alternative Komponente ein bisschen mehr gestreut. Und bin dann aufgrund dieser Goldähnlichkeit zum Bitcoin gestoßen und habe das super spannend gefunden. Und deswegen habe ich es auch gekauft. Und das ist so ein bisschen, ich kaufe halt sehr oft Assets, habe sie dann, weiß, dass ich mich damit beschäftigen muss, und dann knie ich mich auch rein und weiß dann ungefähr, was das auch ist. In dem Fall war es so ähnlich.
Ich glaube, dass das auch ganz wichtig ist. Ich glaube, dass man deswegen auch einen ganz großen Diskrepanz hat bei den Leuten, die Bitcoin halten, und den Leuten, die kein Bitcoin halten, weil die kein Bitcoin halten, sich damit theoretisch oberflächlich beschäftigen und dann sie aber auch wieder abwenden, weil sie keinen Grund haben, sich intensiv damit zu beschäftigen.
Derzeit läuft eine Spezialaktion bei Coinfinity. Für alle Sparpläne, die ihr bis zum 11.12.2024 anlegt, da fallen die Gebühren auf 0,99% der Kaufsumme. Und dem nicht genug: wenn ihr Was Bitcoin bringt in einem Wort draufhaut, dann fallen die Gebühren nochmal um 21% für die ersten 6 Monate. Die Aktion läuft bis zum 11.12.24, aber alle Sparpläne, die in diesem Zeitraum angelegt werden, die profitieren davon bis zum 11.12.25, also mehr als ein Jahr. Schaut gleich rein bei coinfinity.co und Coinfinity auf allen App Stores. Nutzt den Code Was Bitcoin bringt, nutzt diese Aktion und holt euch Bitcoin-Sparpläne. Investieren ohne Stress. Ihr müsst nicht ständig den Markt beobachten. Das ist ideal auch für Einsteiger, ein unkomplizierter Weg für Neulinge in Bitcoin zu investieren. Eine verrückte Statistik besagt, dass nur 5% aller Krypto-User eine Hardware-Wallet besitzen. Naja, die Bitbox O2, die kann euch da helfen. Die Bitbox O2 in der Bitcoin-Only Edition, minimalistische USB-C Hardware-Wallet, Open Source aus der Schweiz. Ich nutze sie gerne, ich nutze sie jeden Tag. Die Software ist super sleek, intuitiv, für jeden wunderbar verständlich, natürlich auch auf Deutsch. Schaut rein bei bitbox.swiss und nutzt den Code Was Bitcoin bringt für 5%. Sichere deine Bitcoin jetzt in Edelstahl und schütze sie so vor Wasserschäden, Hausbränden und kaputten Hardware-Wallets. Das Sidor Bitcoin Backup ist die unverzichtbare Ergänzung zu einer Hardware-Wallet, und mit dem Code Was Bitcoin bringt bekommt ihr 5% Rabatt. Schaut rein bei sidor.io.
Und dann führe ich vielleicht das Private noch aus und abschließe es ab, und dann komme ich wahrscheinlich auf das Interessantere Berufliche. Habe dann wieder diesen Bärenmarkt abgewartet und habe dann wieder bei 3.000 zugekauft. Habe dann aber wieder die gleiche Thematik im Kopf gehabt, sehr naiv, muss ich zugeben im Nachhinein. Haben wir gedacht, okay, das Zeug steigt jetzt vielleicht auf 100.000, wieder die nächste Potenz, gerade Zahl. Es zieht so an ein bisschen, also wie es bei den 10.000 war, und dann verkaufe ich halt wieder. Und dann habe ich jetzt, ist ja das höchste, ich meine, bei 70.000 gewesen, habe nie verkauft, habe dann quasi den nächsten Bärmarkt zu 100% mitgemacht, habe aber dann wieder beim zukünftigen neuen Bullenmarkt immer wie so ein Cost Average zugekauft. Und ich bin eigentlich investiert seit diesen 3.000 wieder.
Wie bist du auf die 3.000 gekommen damals?
Weil ja, da war auch wieder so klassische Bodenbildung, eigentlich so wie bei den 200, wenn du dir die Chart anschaust, die Charts anschaust, war schon so die 3.000, so zwischen 3.000 und 4.000 war eine gute Bodenbildung.
Und das ist einfach etwas, was man nach so vielen Jahren im Markt einfach.
Ja, logisch. Sieht, du schaust dir Charts an, du schaust dir die Technik an, du schaust da, was extrem interessant ist für mich, ist die ganze Behavioral Finance Geschichte, das ganze das Sentiment. Du merkst ja, wenn die Leute drauf anreden, du, Markus, hast du schon mit Bitcoins was gemacht oder mit irgendwelchen, mit diesen Altcoins, und da merkst du einfach, und das ist ja das Coole, dass als Sportler merkt man, wenn man älter wird, man wird eigentlich immer schwächer. Und das Coole im Job ist es, dass man eigentlich eher immer besser wird, weil wenn du hast einfach solche Sachen immer schon erlebt. Und gerade die Gier und die Angst ist so ziemlich die einzige Konstante der Kapitalmärkte. Die ändert sich nie. Nein. Der Mensch ist der Mensch.
Nein.
Und oder so wie Mark Twain immer sagt, die Geschichte, sie wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Da ist vor allem dieses Sentiment extrem wichtig. Und und du merkst dann schon irgendwann einmal, wenn der Boden da ist. Es ist viel leichter, am Boden zu eruieren, als das Top zu sehen, finde ich. Also diese Euphorie, diese Irrationalität, die dauert meistens viel, viel länger, als man glaubt.
Also der Boden ist meistens für die Retail-Anleger, und ich mache das jetzt ja auch schon nicht so erfolgreich als Profi-Anleger, aber quasi die Emotionen mache ich auch schon lange mit. Ja? Und der Boden ist meistens dann erreicht, sozusagen 2 Monate, nachdem du glaubst, dass der Boden ist erreicht. So. Dann sagst du, der Boden ist erreicht, und dann gehst du nochmal so runter, das tut richtig weh. Der Ronny Stöffler sagt ja auch immer davon, Incrementum, sagt immer, der Markt ist ein Schmerzmaximalisierer, und das stimmt auch. Ja. Es tut richtig weh, und dann geht es runter, und dann geht auch FTX flöten, und du musst Angst haben, dass irgendwie, ob Coinbase Custody hält, ja, und dann wird es richtig übel. Ja. Totale Verzweiflung im Markt. Ja. Und dann ist die Bodenbildung zumindest im Nachhinein relativ logisch
gewesen. Aber weißt du, es ist so, dass diese Gier und Angst, die versuche ich immer im Markt zu analysieren, aber selber adoptiert man sich ja auch immer wieder dabei, gierig zu sein und ängstlich zu sein. Und weil das hat ein bisschen mit Reflexivität, Soros, diese Reflexivitätstheorie, also man versucht, den Markt zu analysieren, ist aber selber Teil des Marktes, ist unglaublich schwierig. Aber da muss man halt auch ehrlich zu sich selber sein. Und das ist auch ganz wichtig, dass man auch selber schon Schmerzen erfahren hat. In dem, als klassisches Beispiel ist dieser Goldbärenmarkt zu bezeichnen. Weil wenn du dich erinnern kannst, dazu mal warst du ja, glaube ich, noch nicht Bitcoin-affin, aber eher Gold-affin. Das war dann wirklich so, Finanzkrise war schon brutal als Banker. Also da hast du wirklich gemeint, jetzt geht das ganze System zugrunde. So diese Schumpeter, diese kreative Zerstörung.
Da sind wir jetzt 0,8.
Ja, genau, bis der Bärenmarkt, das ist dann, das Hoch ist ja bei über 1800 gewesen, und dann 2011 im Goldpreis. Und dann hat ja der Bärenmarkt begonnen quasi mit dieser Euro-Krise eigentlich auch. Und wenn du dich erinnern kannst, 2013 war es ja mal so weit, dass selbst in Zypern ist man vor einem Bankomat gestanden und hat das Geld nicht gekriegt. Also die Leute vergessen es immer wieder. Und was ich aber eigentlich damit sagen will, ist, ich habe eine relativ hohe Goldallokation gehabt zu dieser Zeit, und habe einfach gemeint, in dieser Zeit, du musst einfach Gold haben. Und ich habe das einfach überallokiert. Und in Summe hat es eigentlich, wenn du jetzt die letzten 20, 25 Jahre zurückschaust, und ich hätte nicht das Volumen und diese Kunden, hat das alles super funktioniert. Auch die Finanzkrise perfekt vorausgesehen. Wahrscheinlich war es dann auch so, in der Finanzkrise ist bei mir so ein bisschen Hybris entstanden, weil in der Finanzkrise habe ich sogar die Lehman Brothers geschortet, und das ist alles, hat meine Kunden haben gar nichts verloren und danach sehr, sehr starke Performance gehabt. Dann habe ich dieses überbordene Selbstvertrauen irgendwie gekriegt, dass ich das gesehen habe und alles. Und dann war ich einfach so überallokiert mit Gold zwischen 2011 und 2013. Und war eigentlich 2013, wo alle ein massives Plus gehabt haben, habe ich ein starkes Minus gehabt. Und solche Sachen prägen die dann schon, gell? Wenn du einfach sagst, hey, man darf sich in gewisses Assets auch nicht verlieben. Man muss ja immer, jedes Jahr immer neu analysieren. Damals war einfach auch das Sentiment brutal positiv. Also zu Beginn des Bärenmarktes, also 2011. Und daraus habe ich schon gelernt. Und deswegen ist es auch so bei allem, dass ich mittlerweile auch im Portfolio alle volatilen Assets immer wieder rebalance, also immer wieder zurückfahre. Und da ist es jetzt, und da wäre es jetzt interessant, eben, was war bei Bitcoin und bei den Investoren und Fonds und Portfolio-Management bei den Kunden, weil das war eine ganz andere Geschichte. Ja. Weil da ist natürlich, spielt sowas eine massive Rolle. Der Kauf von Bitcoin über die Kundenportfolios und Fonds ist eine ganz andere Geschichte wie die private Geschichte.
Natürlich, natürlich. Und ja, das ist auch die nächste Frage. Aber ich würde ganz gern hängen bleiben, kurz an der Frage, dass man sich nicht verlieben darf und dass man nicht dogmatisch sein soll, weil das natürlich auch bei Bitcoin oft der Fall ist. Ja. Bei mir war es so, dass ich als kompletter Amateur, also bei mir ging es ja nicht darum, dass ich irgendwie professionell anlege, sondern ich war zwar Finanzjournalist, aber bin das eigentlich auch erst geworden über die Phase mit Gold und auch der Austrian School. Ich habe mich so stark auf dieses Gold kapriziert, dass ich wiederum Bitcoin verpasst habe. Nicht im Sinne von, dass ich es nicht mitbekommen habe, sondern im Sinne von, dass ich es nicht ernst genommen habe. Also ich habe mir gedacht, ich weiß eh, wie der Hase rennt, das Gold wird steigen, Gold gehört die Zukunft und habe deswegen Bitcoin ignoriert. Aber du hast es offenbar mit der Erfahrung auch, offenbar des Goldbärenmarktes dann 2015, warst zumindest schlau genug zu sagen, ich öffne mich dem gegenüber. Also ich bin nicht dogmatisch.
Ich bin ein bisschen auf Ronny Stöffeles und Mark Wallen Schiene. Also die finden ja auch beides gut und ich finde auch, dass beides in ein Portfolio gehört. Das Gold ist halt das alte analoge Asset und Bitcoin ist das modernere digitale Asset. Und ich sage immer, ich bringe dann immer bei Kunden das Beispiel, versuche einmal eine Milliarde Euro von A nach B zu transportieren und da wirst du relativ schnell einmal bei Gold auf deine Grenzen stoßen. Bei allen anderen Vorteilen, die Bitcoin und Gold da haben, aber es ist rein für einen Portfolio-Manager, ist es natürlich einmal schon wichtig, Gold höher zu gewichten als Bitcoin, weil einfach die Wohle andere ist.
Aber du musst doch jetzt eigentlich, ich meine, kannst du mir sagen, wie viel zum Beispiel in deinem Fonds jetzt Bitcoin ist, wie viel Prozent?
Ja, eben, und da würde ich ausholen, wie das überhaupt alles damals funktioniert hat, wie ich überhaupt Bitcoins gekauft habe bei den Kunden, weil normal, wenn, jetzt überleg dir mal, also ich bin zu Compliance gegangen, Bitcoin hat keiner gekannt.
Privat,
ja, damals, aber auch in unter Bankern, also über Bitcoin hat keiner gesprochen. Es ist ja auch so, dass man teilweise, ich bin immer wieder am Institutional Money Kongress in Frankfurt und selbst über Gold hast du die letzten 10 Jahre also kaum reden dürfen, weil bist ja dann irgendwie außerirdischer gewesen. Und jetzt stell dir vor, über Bitcoin zu reden in einer Privatbank. und das Tolle ist, dass ich, glaube ich, dem Karriererisiko nicht so ausgesetzt war, weil ich einfach nicht nach außen gehen muss, mein Produkt verkaufen, sondern ich habe meine Kunden und denen habe ich jetzt erzählt, ich möchte Bitcoin kaufen. In der Vermögensverwaltung? Nein, in der Vermögensverwaltung. Ja, ja. Im Fonds ist es sowieso nicht gegangen.
Ja.
Das heißt, ich habe dann angefangen, wenn du erinnern kannst, das erste Produkt, das irgendwie rausgekommen ist, war von Fontobel, dieses Bitcoin-Zertifikat.
Kann mich erinnern, ja.
Das war Ende 2016, Beginn 2017, glaube ich. Und ich glaube, ich habe das dann reingekauft, so bei 1000 war dann der Bitcoin und habe aber dann nur, weil ich natürlich auch ein bisschen die Hosen voll gehabt habe, Karriererisiko und was sagt dann die Bank, wenn ich da Bitcoins kaufe? Und aber ich bin einfach extrem dahinter gestanden, weil nach dem Jahr, ich habe das ja schon 2 Jahre her, dass ich selber irgendwas gekauft habe und seitdem ist viel Zeit passiert und habe mich auch ziemlich damit beschäftigt und bin eigentlich ziemlich bullish geworden auf Bitcoin.
Ja, no shit, ne?
Und hab das dann tatsächlich reingekauft und dann ist es natürlich zur Sache gegangen und ich hab ja strategische Allokation und die habe ich mit 2% habe ich Bitcoin investiert und dann verdoppelt sich das. Und das habe ich als Privater natürlich auch mitbekommen. Wenn du 2.000 Euro investierst, dann plötzlich 4.000, 8.000, 16.000 und so weiter, und bis es dann 100 waren. Aber das Coole ist ja dann, den Gewinn laufen zu lassen und das nicht zu verkaufen. Das ging ja die wenigsten hin.
Aber ich finde es, ganz kurz muss ich festhalten, dass du wirklich als Privater das auch so offen erzählst. Ich finde das eine super Story, dass du bei 2.000 einsteigst, mit 2.000 Euro und bei 100.000 Euro verkaufst.
Ja, ich habe nie verkauft dazwischen.
Ja, ja, aber auch den Plan eingehalten hast.
Ja, habe ich.
Und deswegen hast du dann deinen Kalifornien...
Aber das, Nico, ist halt schon, die meisten kaufen irgendwelche Sachen und machen sich eigentlich keine Gedanken, wenn sie es verkaufen.
Genau.
Ich habe zum Beispiel jetzt, aber da reden wir vielleicht später zum Schluss, ich habe jetzt auch schon einen Plan wieder, was ich dann tue in Zukunft. Aber jetzt lass das ausholen. Und dann ist es so, dass du eine strategische Asset Allocation hast von 2% und dann plötzlich sind es 2.000 Bitcoin und dann hast du plötzlich 4%. Und so naiv darf man nicht sein. Man weiß einfach, hoppala, da passt die Vola dann auch nicht mehr, oder? Die Volatilität wird dann fürs Gesamtportfolio einfach zu groß. Und dann habe ich es halt immer wieder gerebalanced. Das heißt, ich bin immer wieder zurück auf die 2 und habe halt immer wieder verkauft. Und irgendwann einmal war dann eigentlich das Risiko, eine Reputation verlieren bei null, weil wenn du das einmal machst, dann hast du ja im Prinzip, kannst du nie wieder einen Verlust erleiden im Bitcoin, weil im Prinzip, Also bei Neukunden natürlich. Und das habe ich dann durchgezogen. Und das war natürlich ein Riesenvorteil, eben eigene Kunden zu haben, weil man hat, es war ganz interessant, wie die Kunden darauf reagieren, aber durch das, wenn man schon 15 Jahren deren Geld allokiert, dann haben die einfach dieses ultimative Vertrauen und die haben das tatsächlich mitgezogen und dafür bin ich ja dankbar. Weil,
das ist cool, weil du hast ja vorher vom Sentiment geredet und das Interessante bei Bitcoin ist ja an sich pures Sentiment. Was ich damit meine ist, du hast zwar, natürlich kannst du von fundamentalen Geschichten reden, bla bla bla, aber du hast dieses pure, es ist ein pures Sentiment-Asset für mich. Und deswegen merkst, und es hat diese Marktkraft, diese Markenkraft auch. Das heißt, du hast quasi diese ganze Story, die sich immer stärker auch in die Allgemeinheit vordringt. Mhm. Das merke ich jetzt. Mhm. Ja. Ohne auch bei denen, die sich nicht damit beschäftigen, selbst bei denen, die dagegen sind. Aber alle sind irrsinnig emotional, wenn es um Bitcoin geht. Mhm. Viel emotionaler als bei Gold. Mhm. Ja. Klammer auf, Gold finde ich total faszinierend. Seitdem Bitcoin so stark ist, kommen plötzlich die ganzen Notenbanker, Keynesianer und sonstigen, die sich mit Gold nie beschäftigt haben und erklären, wie solide Gold ist und wie risikoreich Bitcoin ist, Klammer zu. Aber diese Sentiment-Geschichte ist so spannend. Und dass du damals schon, was war das, 2017, 16, 17, hast du schon von deinen Kunden...
Anfang 2017, glaube ich.
Hast du von deinen Kunden positives Feedback bekommen, gesagt, ja, Markus, mach mal,
kauf
mal.
Ja, positiv Feedback, es war das Vertrauen da, aber logisch waren die Leute skeptisch. Und es war ja, es ist ja nach wie vor, ich meine, du weißt genau, wie man Bitcoin definiert. Für mich ist es nach wie vor, Bitcoin, was ist Bitcoin? Bitcoin ist es einerseits Commodity, logisch, es ist Energie. Wenn du in Bloomberg Bitcoin eingibst, dann musst du Commodity eingeben, ist ein Rohstoff quasi. Logisch, ist für mich auch Energie, aber gleichzeitig ist es auch ein bisschen eine Währung, es ist Geld, es ist, was war mal Zeitl damals, ein bisschen, hat man gemeint, man kann damit bezahlen, aber dann habe ich relativ schnell immer das Beispiel gebracht, wer bezahlt schon mit Gold? Ja. Bezahlt ja auch keiner. Also es war dann schon, das ist ja ein riesen Philosophikum, das dann aufgeht, oder? Und es ist ja spannend, mit den Kunden darüber zu diskutieren. Nur, ich bin ja Makro-Manager und für mich war immer so dieses übergeordnete Bild das Wichtigste. Und dass wir uns halt in einen sehr ausgedehnten Schuldenzyklus befinden. Und deswegen war eigentlich, das war der Hauptgrund, warum ich eben diese Goldallokation gehabt habe. Und das habe ich meinen Kunden versucht, immer wieder zu erklären, warum und wieso. Und dann ist es relativ einfach, auch Bitcoin zu erklären.
Ja.
Weißt du? Wenn die Kunden einmal Gold verstanden haben,
die sind ja schon bei dir, weil sie verstanden haben, dass diese ganze Überschuldung, das Gelddrucken und so weiter, dass das irgendwo ein Problem ist.
Genau.
Und dass man darauf reagieren muss.
Genau.
Und ultimativ beurteilen sie dich ja nie, am Ende des Tages nicht aufgrund deiner schönen Erzählungen, sondern aufgrund deiner Performance.
Genau.
Wenn du dann auch noch die Performance lieferst, dank Bitcoin, dann wird es natürlich spannend. Okay. Genau. Das heißt, du hast es dann später auch in den Fonds reingenommen. Ab wann war das?
Genau, also das war dann... Damals war es noch bei der bei Kepler, mittlerweile ist der Fonds ja bei der LLP. Das war damals wirklich, ich glaube, ich habe im Monatstakt habe ich denen geschrieben, ich würde ganz gern in Bitcoin investieren und könnte ich doch bitte ein Zertifikat kaufen. Damals das von Tobel, dann Wisdom Tree und so weiter. Wirklich, ich glaube wirklich im Monatstakt.
Hast FOMO gehabt, ne?
Und dann
kein Preis davon gelaufen und niemand hat dir...
Ja, mir hat's halt echt richtig genervt und ich bin auch wahrscheinlich anstrengend gewesen für die, weil ich es unbedingt haben wollte. Und einmal war ich ganz knapp dran und dann hat schon geheißen, ja, ich habe das okay und dann, ich glaube, am nächsten Tag wieder einen Anruf kriegt, nein, geht doch nicht. Mhm. Also war extrem frustrierend. Und dann ist irgendwann einmal MicroStrategy ins Spiel gekommen. Und das, ich weiß jetzt nicht, wann ich es gekauft habe, aber es ist extrem lang her schon, dass ich MicroStrategy gekauft habe. Ich war aber nie happy damit. Also es ist toll, dass für mich als Fondsmanager das ein Vehikel gegeben hat, direkt in Bitcoin zu investieren über MicroStrategy. Nur es ist halt nicht Bitcoin.
Ja.
Und ich finde, Ich finde auch super, was Michael Saylor damals gemacht hat, indem er einfach statt die US Treasuries, der hat ja riesen Cashbestände gehabt, der hat halt dann statt diesen Treasuries, wo er einfach zu wenig Zinsen gehabt hat, hat er halt dann seine Bitcoins gekauft. Habe ich super gefunden, vor allem aufgrund der Dezentralität, wenn dann andere das auch machen, bla bla bla. Super, weil man hat ja irgendwann einmal ein Gespür für Bitcoin und findet das Ganze auch toll, weil dieses dezentrale Konzept ist eigentlich fantastisch. Und deswegen habe ich es über MicroStrategy gemacht und das, was MicroStrategy jetzt macht, finde ich einfach auch nicht mehr okay. Ich finde es ein Wahnsinn. Ich habe es ja immer noch im Portfolio, aber ich hätte viel lieber noch diese alte, ungehebelte MicroStrategy mit weniger Bitcoin-Allokation. Und
was findest du nicht? Also ich habe jetzt den Eindruck, dass quasi bei Michael Saylor einfach auch quasi diese FOMO auch durchbricht, die wir alle haben, so diese fast schon Gier nach mehr Bitcoin.
Ich muss jetzt aufpassen in deinen, wahrscheinlich finden es jetzt viele nicht toll, wenn ich das sage, weil viele den Michael Saylor wahrscheinlich sehr, sehr toll finden. Ich bin nach wie vor dankbar, dass ich so ein Vehikel überhaupt kaufen kann und das ist der große Vorteil. Nur, ich habe jetzt beispielsweise letzte Woche ein Interview von ihm gehört, da hat jemand von, ich glaube CNBC, hat gefragt, was würde denn jetzt mehr empfehlen, Bitcoin oder MicroStrategy? Dann hat er gesagt, ja, er würde den Convertible dem Kunden empfehlen, weil er viel mehr gemacht hat als Bitcoin. Was hat das noch mit Bitcoin zu tun? Gell? Also ich finde, die richtige Antwort wäre gewesen, logisch, Bitcoin kaufen. Mhm. Um das geht es primär. Mhm. Für mich wäre es am liebsten, und das ist natürlich eine sehr naive, sentimentale Vorstellung, wenn ganz viele kleine Leute auf der ganzen Welt Bitcoin kaufen. Ich weiß, dass das nicht umsetzbar ist und sind wir froh, dass jetzt Instis und so weiter drauf sitzen. Aber die Antwort war einfach eine falsche.
Also, Moment, das ist schon umsetzbar. Das wäre ganz wichtig. Also, wir kaufen seit 16 Jahren kaufen die kleinen Menschen auf der ganzen Welt.
Nein, ich sage, ursächlich war es so. Früher war es nur durch einen Retail-Markt bestimmt. Ja. Deswegen ist auch die, und da reden wir jetzt wieder vom Portfolio-Kontext, deswegen ist die Korrelation ja zu anderen Assets relativ gering, ja, weil es eben dieser Retail-Markt war. Aber er wird jetzt immer mehr zum institutionellen Markt. Aber lass mich das ausführen. Jetzt zum Beispiel, wenn jetzt die letzte Woche diese Bewegung, diese leichte Rückwärtsbewegung von Bitcoin, die ja gesund war, war ja erwartbar, dass wir bei 100.000 abblocken. Ich glaube, vom Hoch Intraday hat Bitcoin 9% verloren. MicroStrategy hat 37% verloren und dieser Convertible, ich habe mir nur eine angeschaut in Bloomberg, das war die 2027er, die hat auch ziemlich genau gleich viel verloren wie die MicroStrategy, mhm, also 37%. Ich würde dann in so einer Situation nie sagen irgendjemandem, er soll doch die Convertible statt Bitcoin kaufen, weil im Prinzip geht es um Bitcoin an sich und nicht um irgendwelche, und ich schwöre das, und das ist das Tolle, weil man doch schon jetzt, bei mir ist es 30 Jahre schon Erfahrung hat, 25 Jahre berufliche Erfahrung, weil du solche Sachen einfach schon mal gefühlt miterlebt hast und ich bin mir ziemlich sicher, diese Premium war jetzt bei MicroStrategy das Dreifache von Bitcoin, das kann eventuell sogar noch mehr werden, keine Ahnung, aber ich kann mir gut vorstellen, dass irgendwann einmal die Zeit kommt und der, musst du dir vorstellen, der hat jetzt schon 331.000 Bitcoins. Mhm. Das ist 2%, über 2% vom Gesamtvolumen, weil wir haben jetzt 19,5 Millionen Bitcoins haben wir, oder? Dann ungefähr 4 Millionen sind verloren gegangen, das sind ein bisschen über 2% dann, oder? Vom Gesamtvolumen. Meines Erachtens ist das einfach zu viel. Und wenn der so weiter Gas gibt, dann, und wir kommen jetzt wirklich in so ein FOMO, in einen brutalen Bullenmarkt rein, wie viele Bitcoins hat der dann, oder? Ich meine, und wenn der einmal in die Situation kommt, dass er verkaufen muss, hey, dann geht es so schnell und dann ist es für Bitcoin einfach massiv negative Werbung. Wenn wegen so einer großen Institution plötzlich brutale Sell-Offs auf der ganzen Welt passieren, getriggert durch natürlich so eine große Institution wie MicroStrategy. Ich verstehe es nicht, wo man es macht. Viele argumentieren immer, ja logisch, er verkauft jetzt, er arbeitet mit der Vola, er kassiert Prämien, er kauft halt diese Convertibles mit dem Premium, mit der Premium, die er im Aktienkurs hat, er verwässert, indem er Aktien zurückkauft und jetzt ist mir komplett wurscht, aber irgendwann einmal wird es diesen Sell-Off geben, da bin ich mir ziemlich sicher. Und dann heißt es nicht, ja schau, die Convertibles haben eh so lange Laufzeiten, ist ja wurscht, das muss, wenn da jetzt nächstes Jahr schon was passiert, ist komplett egal, weil die Laufzeiten so lang sind. Das ist kompletter Schwachsinn. Also ich glaube, wenn die Märkte verkaufen wollen, wenn es zum Beispiel einen Liquiditätsentzug gibt, dann ist denen komplett wurscht, was die Convertibles für Laufzeit haben. Und dann wird einfach verkauft. So wie jetzt FOMO gekauft wird, wird irgendwann einmal auch verkauft. Und solche Sachen kann man gut vorstellen, dass sowas auch am Bärenmarkt triggert. Also ich finde es nicht cool, was der macht.
Findest du es nicht cool, weil er quasi zu viel Macht über die Bitcoin-Story und ultimativ auch den Bitcoin-Preis hat? Oder ist es,
es ist so, also immer zum Beispiel ihn oft am Anfang, ich habe einiges gelernt von seinen Interviews und super spannend, ich meine, der Typ ist super smart, gell? Aber die letzten paar Interviews, da kommt er mir fast schon vor wie ein Prediger, gell? Also, und da nochmal, also du sprichst mit jemandem, der sehr Bitcoin-affin ist und langfristig extrem bullish, und diese Urgeschichte von Bitcoin gefällt mir unglaublich gut und setze mir den auch immer wieder aus, provoziere Leute damit. Aber ich finde, dass der das irgendwie, das ganze System schon gefährdet. Jetzt kann man natürlich umgekehrt sagen, ja, das ist ja nicht der Michael Saylor, sondern das sind wieder die Institutionen, die irgendwelche Convertibles kaufen, und das hat ja wieder einen dezentralen Effekt. Finde ich nicht so.
Convertibles, diese Wandelanleihen.
Wandelanleihen, genau.
Ja. Wo man dann, also ich finde es wahnsinnig wichtig, dass du das sagst. Du als Profi, du mit deiner Erfahrung, als jemand, der sowohl Bitcoin als auch MicroStrategy hält oder gehalten hat, weil ich ja auch sehe, da sind wir wieder bei dem Sentiment. Am Ende des Tages ist es gar nicht so sehr die eigentliche Marktstruktur, genau, sondern quasi Michael Saylor als zentrale Figur in einem Bitcoin-Markt und auch seine Firma als zentraler Akteur, kann ich mir super vorstellen. Ja. Aber auf der anderen Seite passt es halt auch zu Bitcoin, dass du jetzt wieder, dass MicroStrategy quasi eine der treibenden Kräfte dieses Bullenmarkts jetzt wird. Und dann auch eine der treibenden Kräfte einer geplatzten Blase und eines Abstiegs und eines Bärenmarkts. Weil während es raufgeht, kann sich ja nie wer vorstellen, dass er nachher wieder um 80%.
Ich glaube, Bitcoin würde sonst auch ins Rollen kommen. Jetzt verstärkt er natürlich gewisse Tendenzen, aber muss man es verstärken? Muss man noch mehr, muss jetzt der Bullenmarkt noch schneller gehen? Muss er noch massiver werden? Nironit ist eh schon Wahnsinn. Mhm. Nein, ich sage immer, da haben wir jetzt wieder, wenn wir davon von dir gesprochen haben. Logisch, ich habe jetzt natürlich im Fonds auch profitiert, weil
Michael Strategy... Hältst du noch Strategy?
Aber ich habe jetzt zum Beispiel gesextelt. Ich habe jetzt wirklich von der Höchstposition habe ich jetzt gesextelt. Das war jetzt wieder klassisch, wie damals im Portfolio, dass ich einfach gerebalanced habe. Das musst du ja fast machen, aber normal, ich fühl mich nicht hundertprozentig wohl in der Situation, weil Bitcoin, glaube ich schon, dass ich es halbwegs verstanden habe. Mhm. Aber MicroStrategy ist einfach, ich hasse gehebelte Produkte, und MicroStrategy ist einfach für mich massiv gehebelt. Und beispielsweise in der VV war es so, dass da habe ich ja wirklich Zertifikate drinnen, in der Vermögensverwaltung, da habe ich Zertifikate drinnen, und da habe ich noch kein Rebalancing gemacht. Also da war die strategische Asset Allocation 3%, die ist jetzt natürlich wesentlich höher. Aber da ich davon ausgehe, dass der Bullenmarkt erst nächstes Jahr endet, ist da noch kein Rebalancing passiert. Bei Bitcoin muss ich es fast machen, weil es für mich nach wie vor eine Blackbox ist.
Gib mir bitte jetzt kurz du meinst bei MicroStrategy?
Bei MicroStrategy, ja. Entschuldigung.
Gib mir bitte deine Makro-Schuldenzyklus Lage mal durch, und dann reden wir über den Bitcoin-Zyklus. Man soll es gar nicht glauben, aber es gibt Fondsmanager, die haben genau verstanden, was im Geldsystem falsch läuft. Ich spreche natürlich von Marc Wallek und Ronald Stöferle, den beiden Köpfen hinter dem Incrementum Gold Report, dem Incrementum Bitcoin Kompass. Die kombinieren ihren Fonds Gold und Bitcoin, Hard Money for the Win. Holt euch auf jeden Fall die Unterlagen, wir machen dazu ja auch immer wieder Content rund um Bitcoin, rund um Gold, rund um Sound Money und die ganzen Makroentwicklungen, die uns derzeit um die Ohren fliegen. Schaut rein bei incrementum.li. Egal, ob du mit Öl oder Gas heizt oder einfach nur am Bitcoin-Netzwerk teilnehmen möchtest, eine Heizung von 21 Energy macht's warm zu Hause, macht's warm im Büro, macht sogar warm in der Industriehalle, die spart CO2 und du meinst nebenbei Bitcoin. Und wer möchte das nicht? Mit dem Code WasBitcoinBringt sparst du dir 5% gleich reinschauen bei 21energy.com. Bitcoin ist dezentral, aber das Mining, naja, mit dem BitEx Solo Miner kann man da etwas ändern und auch um einen echten Block mitspielen. Unbedingt reinschauen bei solomining.de und holt euch den BitEx Open Source Solo Miner mit dem Code WasBitcoinBringt für -5%.
Ja. Begonnen hat es natürlich nach 1971, nach Bretton Woods, ist einfach dieses Schuldensystem, das war eigentlich der Start des Schuldensystems. Die Finanzkrise hat eine große Rolle gespielt, indem man einfach dieses Quantitative Easing gegeben hat, indem man einfach online gekauft hat, indem man Assets gekauft hat, das auf die Bilanzen der Notenbanken gegeben hat. Das war mal schon eine Stufe, wo man einfach gemerkt hat, hoppala, jetzt ist man schon relativ weit in einem Schuldenzyklus. Das ist natürlich jetzt sehr fast forward.
Also darf ich kurz einschreiten? Mhm. Wenn wir sagen, wenn du wirklich bei 71 anfängst. Ja, ich beschreibe es immer so, aber bitte korrigiere mich, wenn ich mich irre. Du hast 71 quasi Loslösung vom Gold, Start vom Schuldensystem. Ja. Dann hast du 10 Jahre Chaos eigentlich. Ja. Keiner genau weiß, was los ist. Die Inflation eskaliert, die Preise gehen rauf, weil natürlich die Produzenten vom Öl sich denken, Moment, habt ihr gerade abgewertet, da wollen wir aber mehr und so bla bla. Ja. Und ab den 80er Jahren beginnt dann so die professionelle Finanzialisierung von allem. Mhm. Ja? Und dann hast du 20 Jahre mega Fiat-Boom. Weil du am Anfang so eines Schuldensystems hast du immer eigentlich die gute Zeit. Aber es wird.
Man hat ja zu Beginn auch einen positiven Fremdkapital-Leverage. Mit jedem aufgenommenen Dollar kommt ja was Gutes raus und mittlerweile ist ja dieser Leverage sehr schlecht.
Und dann hast du diese Zeit, wo die Banken immer wichtiger werden und die größeren Gebäude der Stadt kaufen und immer mehr plötzlich wird aus den Anleihen-Tradern den langweiligsten Job der Vergangenheit werden die aufregendsten Jobs und dann lernen wir, was Hedgefonds sind und dann gibt es die kulturelle Niederschlag. Gordon Gekko, Greed is Good, also quasi wirklich der Gipfel, Tom Wolfe, der Masters of the Universe, ja? diese Power Suits der 80er Jahre, bis in die 90er Jahre, die ja wiederum nicht zu Unrecht, glaube ich, auch verklärt werden als die letzte wirklich gute Zeit. Mhm. Und dann kommt dieser Dotcom-Bubble, die du auch schon angeht, als eigentlich erster, das war der erste Riss, oder? In der Fassade.
Dann Greenspan, da sieht man auch wieder die Irrationalität. Greenspan hat das 97 schon von Irrational Exuberance, also von der Überschwänglichkeit gesprochen und die Blase ist erst 3 Jahre später geplatzt. Ja.
Und er hat angefangen, die Zinsen zu senken und dann mit der Finanzkrise 2008, was ja auch nur 8 Jahre später war, kommt dann die Phase, die du gerade beschrieben hast, wo wir angefangen haben, wirklich quasi die Fugen mit wie heißt das auch in Deutschland? Bei uns heißt es Tixo. Deutschland heißt nicht Tesla, oder?
Nein. Mit Tape, oder?
Tape, egal.
Ganz egal. Das war jetzt natürlich fast forward, weil wir nicht unendlich viel Zeit haben.
Ich weiß, aber ich wollte es nur quasi einordnen. Ja.
Das war jetzt quasi schon ein markanter Schritt, finde ich, also diese Finanzkrise. Und danach, was halt jetzt, um wieder fast forward, was halt seit Corona passiert ist, ist einfach, dass das fiskalisch einfach unglaublich viel passiert ist, dass man tatsächlich auch Geld verschenkt hat, dass quasi, wenn man einmal diese Büchse der Pandora öffnet, dann gibt's eigentlich kein Halten mehr, du kommst nicht mehr zurück, da gibt's keinen Ausweg faktisch mehr und da sind wir jetzt. Deswegen glaube ich, dass man in diesem langfristigen Schuldenzyklus, der jetzt doch schon 50 Jahre dauert, eher am Ende sind. Mhm. Und das ist auch, glaube ich, der Hauptgrund, warum solche Assets wie Gold und Bitcoin sehr gut funktionieren. Beispielsweise, was super spannend ist, der primäre Treiber vom Gold beispielsweise waren ja immer die Realzinsen. Außer durch einen unglaublichen Crash im System, einen deflatorischen Kollaps oder sonst irgendwas, dann sollte sich Gold auch gut halten. Aber wenn du, oder massive Inflationsspitzen, in normalen Zeiten ist der Realzins das Wichtigste. Und die letzten Jahre, der Realzins massiv positiv gewesen, wäre eigentlich ein Desaster für Gold. Und Gold hat sich trotzdem gut entwickelt. Jetzt könnte man natürlich sagen, da hat natürlich vieles eine Rolle gespielt, aber es hat sich entkoppelt von einem eigentlichen Fundamentalen. Da war auch, was jetzt zum Schuldenzyklus relativ gut dazu passt, da hat natürlich jetzt auch Was wirklich nie als Meilenstein erwähnt wird, so ein bisschen in der Geschichte der Finanzmärkte, war für mich schon der Iran im Jahr 2018, wo die Amerikaner das SWIFT-System verboten haben. SWIFT ist ja dieses, wo Banken miteinander kommunizieren und die ganzen Geldströme passieren. Wenn das SWIFT-System, wenn das nicht mehr funktioniert, dann kann man weder importieren noch exportieren. Es ist einfach das Ganze stillgelegt. Und das war für mich schon damals ein brutales Zeichen. Hoppala, auf Währungsseite, nicht nur Schuldenseite, da passiert was. Und dass sich natürlich gewisse Länder gedacht haben, hoppala, diese Abhängigkeit von Amerika ist doch nicht so toll. Und dann, was natürlich, was jetzt schon natürlich kommuniziert wird, ist das Einfrieren der Devisenreserven oder Euro-Reserven und Dollar-Reserven in Russland.
Und auch das
war natürlich diese Spitze. Und das kommt
die Russen sind ja auch im SWIFT-System rausgeflogen, nicht?
Das sowieso.
Ja,
aber den Iran vergisst man immer, weil für mich war der Iran damals schon ein hoppala, diese Abhängigkeit vom Dollar werden sich viele überlegen.
Aber die Europäer haben ja damals selbst versucht.
Ja, und dadurch ist natürlich auch diese Abkopplung entstanden, dieser Goldfluss von quasi vom Westen zum Osten. Und in Kombination mit diesem Schuldenzyklus ist das schon super spannend. Und was jetzt aber bei Bitcoin ganz interessant ist, wenn einerseits bei Gold fließt quasi das Gold aus dem Westen nach zum Osten. Also Umschlag ist meistens Dubai. Und was ich jetzt schon interessant finde, und da sind wir jetzt im Status quo, was Trump anbelangt, ich bin mir nicht ganz sicher, aber Trump hat natürlich versucht, Wähler zu mobilisieren. Und ich glaube, die Anlegerschaft oder die Bitcoin-Anhänger sind nicht so klein. Und es war halt zusätzlich sind es halt auch wieder neue Stimmen. Aber umgekehrt, vielleicht ist es nicht nur so quasi, vielleicht müsste man den Trump vielleicht auch mehr zutrauen, der hat natürlich gute Einflüsse drauf. Und was ich mir jetzt halt auch irgendwie denke, ist, es ist nicht ganz, ganz blöd von Amerika, jetzt wirklich auch auf Bitcoin zu setzen, weil sie einfach energietechnisch unglaublich stark sind. Die sind ja mittlerweile fast energieautark, produzieren unglaublich viel Energie.
Sind jetzt, glaube ich, wieder
nicht nur im Gasbereich, also der größte Exporteur der Welt, nicht nur im Gasbereich, im Fracking-Bereich, im Ölbereich, sondern auch nuklear sind sie relativ weit. Alternative Energien ist auch nicht so schlecht, wir haben viele Mahnen drüben. Und das brauche ich dir nicht erzählen. Bitcoin ist Energie. Und es ist vielleicht gar nicht so ganz blöd. Einerseits die Chinesen decken sich massiv mit Gold ein und vielleicht bauen die Amerikaner jetzt natürlich auch mit ihrer strategischen Bitcoin-Reserve auch da was auf und vielleicht als Gegenpol sogar zu Gold. Und das.
Hast du jemals die Serie Devil auf Sky gesehen?
Ah, ja, habe ich gesehen.
Hast du gesehen, oder? Gesehen,
es gibt
ganz wenige Leute, die das gesehen
haben.
In Amerika ist das nie angekommen. Da spielt Patrick Dempsey,
McQueenie. Ja, genau. War gut.
Und das ist eine Banker-Serie.
Ja, genau.
Und, er spielt quasi einen Banker, der aber eigentlich quasi im Nebenjob für den amerikanischen finanziellen Deep State gegen China kämpft. Das ist eigentlich sein Job. Also offiziell ist er Banker, aber inoffiziell ist er quasi ein finanzieller Agent.
Ja.
Und es gibt eine Folge in der zweiten Staffel, die heißt Satoshi Nakamoto.
Ja, genau.
Und in der Folge erklärt er ganz genau, dass die Amerikaner mit Bitcoin ihren Vorsprung gegenüber den Chinesen wieder ausbauen können. Ja?
Das habe ich schon wieder ganz vergessen, aber vielleicht ist es im Unterbewussten hängen geblieben. Deswegen habe ich es jetzt gesagt.
Ja, ist ganz verrückt, weil solche Dinge oft irgendwie einfach vielleicht im Unterbewusstsein schon vorher irgendwo, und das macht ja auch Sinn.
Also dieser Schuldenzyklus ist das übergeordnete Makrothema, was sicher auch ein zweites Makrothema geopolitisch ist dieser Machtschwund von Amerika und diese Gefährdung der Hegemonie über China. Das ist sicher das zweite große Makrothema. Aber jetzt bleiben wir bei dieser strategischen Bitcoin-Reserve und da versuche ich jetzt auch zu provozieren. Das ist einerseits schon schlau, wenn er das macht. Er hat da die gewissen Leute, ich meine jetzt Gary Gensler, wobei Gary Gensler war gar nicht so schlecht.
Nein.
Zumindest. Auf jeden Fall.
Gary Gensler war schlecht für Krypto, aber gut für Bitcoin.
Genau. Genau, der war es. Der hat immer gesagt, dass das Ethereum-Wertpapier ist.
Ja,
auf jeden Fall ist es dann so, aber wenn du es weiter überlegst, strategische Bitcoin-Reserve, das kommt ja eigentlich von einer strategischen Ölreserve. Und du weißt du warum? Ja, aber eben, das sage ich, man kann ja provozieren.
Sag's.
Diese strategische Ölreserve ist, warum da? wenn es irgendwann einmal eine Umweltkatastrophe gibt, wenn es einen Krieg gibt, oder dass man halt mit genug Energie versorgt ist. Was ist die strategische Bitcoin-Reserve? Eigentlich, was ist da die Not? Die Not ist, wenn der Dollar Probleme hat. Mhm. Und da bin ich natürlich im Zwiespalt von mir. Ich meine, beschäftigst dich viel mit der österreichischen Schule. Hayek hat ja, glaube ich, 1976 die Denationalization of Currencies oder Money. Quasi, da geht es ja auch darum, das freie Wettbewerb der Währungen. Glaubst du wirklich, dass die das zulassen? Und es könnte ja auch sein, und deswegen hoffe ich, dass es wirklich dazu führt, wenn jetzt Amerika Adoption von Bitcoin betreibt, dass alle Länder auf den Zug aufspringen, was für uns alle super wäre, dass es wirklich noch dezentraler wird und jeder diesen Wettbewerb auch mitmacht. Das wäre schön. Was ich mir nicht wünsche, ist, dass Amerika zu stark wird in dem Bereich und irgendwann einmal auch die Macht hat, den Bitcoin-Preis auch nach unten zu manipulieren.
Also ich glaube, es gibt, glaube ich, zwei große Fronten, geopolitische Fronten bei Bitcoin. Das eine ist quasi die Frage, hast du Reserven oder nicht? Das ist relativ straightforward. Und da ist ja die Frage, siehst du das eher wie die strategischen Ölreserven oder siehst du das eher wie die Währungsreserven? Ja, das ist unklar. Das ist ein sehr interessantes Thema, weil ja die amerikanische Notenbank hat ja immer noch 8000 Tonnen Gold, die aber mit $42 in der Bilanz stehen. Ja. So, jetzt wissen wir, 42 ist Life, Universe and Everything, ja, die Antwort auf von Douglas Adams. Und ist die Hälfte von 21, was ich auch immer ganz lustig finde. Ja? Da spricht ja die Lammis darüber, die Senatorin, die sagt, naja, wir werten das auf aktuellen Marktpreis, so wie es eigentlich alle anderen tun inzwischen, alle anderen Notenbanken, und verkaufen das. Okay, das ist eine Variante. Aber dann hättest du es eben in diesen Reserven drinnen. Strategische Ölreserve oder strategischen Stockpile, also zuletzt hat der ehemalige CFTC-Chef, der wahrscheinlich potenziell der Krypto-Bitcoin-Zar vom Trump wird, der spricht ja nicht von einer Reserve, von einem Stockpile. Also das geht eher in Richtung dieser strategischen Ölreserven.
Ja, diese 200.000, die sie schon haben, oder? Und dann erhöht plus, auf eine Million, oder?
Genau, das ist die Idee von der Lammis. Ja. Das ist so, plus Hashrate, das ist die zweite geopolitische Front, und da hast du ja schon gesprochen. Trump spricht davon, dass da so die billigste Energie, so viel Energie wie möglich produzieren möchte, und da ist natürlich Bitcoin genial. Aus zwei Gründen. A, kannst du die Hashrate ins Land holen, und B, kannst du Energie produzieren, mehr Energie als du brauchst, plus wenn du wirklich als Land Bitcoin nutzen willst, musst du dir ja quasi den Zugang zu Bitcoin sichern, das heißt, du musst Mining im Land haben, und das ist, glaube ich, der Auslöser für das Ganze, und da sind wir wieder bei China. China hat ja offiziell Bitcoin Mining unter Anführungszeichen verboten, ja, und meine Theorie ist schlicht und einfach der, dass sie es den Privaten verboten haben und sich so viel harte wie möglich für die Partei, den Staat, die Junta gesichert haben, und dass der Grund dafür ist, dass immer noch 10% ein bisschen mehr der Hashrate aus China.
Weißt du was, weil das ist jetzt zum Beispiel auch für mich sogar ein Meilenstein bei, was bei Bitcoin passiert ist, ist diese Geschichte des Mining-Verbots in, oder überhaupt des Handelverbots in China mit Bitcoin. Warum das für mich ein Meilenstein war und deswegen begeistert mich nach wie vor Bitcoin massiv, ist, dass Bitcoin ein System ist, das sich so schnell anpasst. Also eigentlich, wenn du dich erinnern kannst, wie das damals war, dann hast du gedacht, wow, was passiert jetzt mit Bitcoin? Wenn 50% der Mining-Aktivitäten da drüben stattfinden, was passiert? Dann verliert der Bitcoin-Preis kurzzeitig und bam, sind überall auf der ganzen Welt Computer aufgestellt und es wird einfach irgendwo anders gemacht. Yeah. Und das ist das Coole an Bitcoin, wie schnell sich Bitcoin verändern kann, gell? Indem es nicht zentral gesteuert ist. Es passiert einfach.
Aber meine persönliche Theorie auf der rein geopolitischen Ebene ist, dass das der Moment war, der wurde nach außen kommuniziert, dass China will Bitcoin nicht.
Ja,
China
das ist,
aber
das
in Wahrheit hat China...
Und da ist aber schon das Tolle bei Trump beispielsweise. Ich meine, nochmal, kein Trump-Fan, aber Trump hat positive...
Da muss man dazu sagen.
Ja, stimmt. Ja, aber in dem Fall wirklich positive und negative Sachen. Aber ich glaube, die alte Regierung war halt ein bisschen subtiler. Die hat also hinter den Kulissen vieles gemacht. Er posaunt es relativ schnell raus, was... was jetzt die Kommunikation ist, vielleicht für außen hin fast eine bessere. Man kann sich mehr auf Sachen einstellen. Also er poltert mehr, was dann schlussendlich, man sieht es jetzt eben bei den Tarifverhandlungen, was dann schlussendlich rauskommt. Ja.
Gut, aber du, das heißt, du hast eigentlich zwei Sorgen. Einerseits ist das, was Michael Strategy macht, positiv, aber eine Gefahr, weil sie übertreiben, und das andere gilt eigentlich auch für den Rest Amerikas. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, diese für jemanden, der schon so lange dabei ist, der schon diese Segnung durch den amerikanischen Kapitalmarkt, muss es doch auch dann uns erleichtern, darüber zu reden, darin zu investieren. Also ja. Das ist ja auch irgendwo eine Art.
Es ist, ich kann nach wie vor keine Zertifikate kaufen in meinem Fonds. Also das dauert leider, es ist echt ein Wahnsinn. Ja. Ja.
Das heißt, du hast im Fonds jetzt was? MicroStrategy,
zwei, drei meiner kleine, und habe den Incrementum-Fonds von den Krypto-Gold-Fonds, der faktisch Altcoins, Bitcoin-Quote hat und natürlich auch Goldminer. Mhm. Und da kann ich quasi indirekt, habe ich dann auch mein Bitcoin-Exposure. Die kenne ich sehr gut von Incrementum, die machen das fantastisch. Yeah. Lieber hätte ich es natürlich selber, indem ich eine ETC kaufe, aber ich kenne die eben alle und die machen einen super Job und das passt für mich auch. Und so komme ich halt auf eine Gewichtung von ungefähr 4%, habe aber heuer schon wesentlich mehr gehabt insgesamt, und in der VV habe ich sogar über die Zertifikate mittlerweile zwischen 8 und 10%. Also ich versuche jetzt schon diesen, meines Erachtens sind wir in der Mitte des Bullenmarktes, und ich glaube, Wir werden erst nächstes Jahr wird der Bullenmarkt enden, weil es sind ja meistens vom Tief so 3 Jahre, und das, ich glaube, dass die 100.000 jetzt sicher keine Grenze darstellen. Das ist nur vom Kopf her, weil es eine runde Zahl ist. Aber
das ist auch die Medianlinie des Power-Law-Modells. Hast du das schon mal angesehen?
Ja,
die Power-Law-Geschichte? Ja. Das Power-Law ist, du kennst den Log-Chart, kennst du?
Ja, logisch.
Wenn du die Zeit auch als Log-Chart nimmst, dann hast du einen sehr, sehr guten, einen geraden Strich eigentlich,
okay,
im Bitcoin-Preis. Und da ist wiederum die Mitte zwischen dem Höchst und den Tiefen, also dem Median. Und daran sind wir beim letzten All-Time-High abgeprallt, im März, und jetzt wieder. Und es ist Zufall, dass das gleichzeitig mit 100.000 ist. 100.000 wird schon auch eine psychische Ding sein.
Ja, auf jeden Fall. Wie viele Leute, ich kenne selber Leute, die gesagt haben, bei 100.000 verkaufen sie. Ist ja ganz logisch.
Ist ja auch logisch. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass diejenigen, die jetzt sagen, Bitcoin, ein Bitcoin ist ein Bitcoin, ich will nur mehr Bitcoin. Es kommt irgendwann die Phase im Leben, wo man auch verkaufen möchte, weil man zum Beispiel sich einen VW California kaufen möchte. Das ist auch in Ordnung.
Es ist immer schwierig, mit Kurszielen zu hantieren, aber man muss ja irgendwas, muss irgendwas in der Hand haben.
Was ist der Plan? Was ist der Plan fürs nächste Jahr? Wie hoch geht der Preis? Was ist dein Plan? Du bist ein Profi, du machst das seit 2015 privat und
beruflich. Ja, bei aller Demut. Es ist so, dass voraussichtlich endet für mich der nächste Bullenmarkt nächstes Jahr, Ende nächsten Jahres. Vom Zyklus her passt das für mich recht gut. Es ist so, dass langfristig ändert sich nichts an einer sehr, sehr positiven Einstellung beim Bitcoin. Man muss natürlich immer wieder verifizieren, Konsensmechanismus, Dezentralität, bla bla bla. Das weiß man, wie das in 10 Jahren schon ist, was anders. Aber prinzipiell sehr positiv. Kursziel ist ungefähr 160.000 bis 170.000. Warum dieses Kursziel? Es ist ja so, dass diese Vervielfachung immer mehr abnimmt. Also beispielsweise hast du vom ersten Halving 2012 waren es ja 95, auf 95-Fachung, vom Halving weg zum Hoch, nicht vom Tief zum Hoch, sondern vom Halving zum Hoch. Dann war es 2016 vom Halving zum Hoch waren es 28,5 Mal. Und 2020 zum Hoch waren es 8,5 Mal. Und was jetzt schon interessant ist, also was eh logisch ist, dass es immer weniger wird, oder? Von 95 auf 28,5. Und witzigerweise, ich weiß nicht, ob man das schon eruiert, du weißt es vielleicht, oder bin ich, das habe ich jetzt auch nirgends gelesen, sondern bin selber drauf gekommen, es ist immer der Faktor 3,3 ungefähr. Also von, wenn du 95 dividiert durch 3,3 ist 28,5, durch 3,3 ist die 8,5. Und wenn du jetzt die 3,3 dividiert durch die 3,3, bist du auf 2,57.
Moment, nochmal. Was ist die 3,3? Die 3,3 ist der Faktor, zu dem sich reduziert? Ja,
also nochmal, zum Verständnis, vom ersten Halving weg, beispielsweise 2012, oder? Bis zum Hoch hat sich der Kurs ver 95-facht.
Ja.
Und dann vom zweiten Halving weg, 2016, hat sich ver28-halbfacht, mhm, also viel weniger wie damals. Und dann beim 2020er Halving ver8,5-facht quasi vom Halving zum Hoch. Das heißt, es wird immer weniger, logisch.
Aber wo sind die 3,3?
Ja, wenn du die 95 dividiert durch die 28,5, sind es 3,3.
Ah.
Also im Faktor 3,3. Und interessanterweise, wenn du die 28,5 dividiert durch die 8,5, ist auch wieder 3,3 ungefähr. Also ganz nicht auf die Komma stellen, aber es ist im Prinzip ganz die gleiche. Und wenn du jetzt die 8,5 dividiert durch die 3,3 durch, bist du auf die 2,57 ungefähr. Und die 2,57 mal beim, wir haben ja heuer am 20. April 2014 war das Halving. Wenn du, das waren 64.000 irgendwas und ein paar zerquetschte, mal die 2,57 bist du in der Range von 160.000 bis 170.000. Nochmal, das ist jetzt mein Ansatz, yeah, ob der richtig oder falsch ist. Ganz egal, aber ich habe was in der Hand und schaue auf das.
Und ist das dann auch, wo du sagst, bei dem Level verkaufe ich
das? Ja, das ist einmal schon, also am wichtigsten ist der Zyklus, das ist nächstes Jahr. Dann schauen wir das Niveau relativ genau an und denken wir, okay, da werde ich Transaktionen tätigen, da werde ich einiges verkaufen. Und was da halt dann schon wichtig ist, was wir davor besprochen haben, du merkst das. Also du merkst, wenn diese FOMO, wenn du in der Sauna sitzt oder sonst irgendwo und jeder redet auf Bitcoin oder sonstiges oder Altcoins an, dann war schon einfach, hey, hoppala, jetzt gehe ich im Cost Average, gehe ja wieder raus. Also ich werde nicht alles verkaufen, aber wenn wir solche Niveaus erreicht haben, dann werde ich sukzessive rausgehen.
Sukzessive, das ist auch...
Aber ich rechne nicht damit, dass jetzt wirklich, dass ich da vom das Top-Effekt erwische. Es ist nicht so wie damals, wo ich bei 10.000 rausgehe mit dem ganzen Geld privat, sondern ich werde einfach, wenn wir in diese Region kommen, sukzessive rausgehen. Und dann werde ich halt diese strategische Allokation von ursprünglich 3%, die jetzt viel mehr ist aufgrund der Steigerungen, werde ich halt dann zurückfahren auf 1%. Ich werde nicht auf null gehen, aber ich werde massiv reduzieren. Und dieser Bull, witzigerweise, die Volatilität nimmt zwar ab, aber der Drawdown ist ja jedes Mal in jedem Bärenmarkt ungefähr 80% gewesen.
Nein, ein bisschen weniger. Es wird auch das weniger.
Es ist ja weniger. Es sind halt dann 80%, also 78%. Mhm. Also, aber nicht signifikant weniger. Und das ist so der ungefähre Plan. Was jetzt schon auch interessant ist, für alle, die jetzt da zuhören, ich finde, dass Fidelity super Research macht und jetzt im Nachhinein, weil wir vom Drawdown auch sprechen, der hat ja irgendwie den Zyklus 2020 bis 2024 hergenommen, Julian Tremor. Und das ist eigentlich schon eine spannende Phase, weil da haben wir ja nicht nur meistens, weißt du, mit Daten, da kann man ja so viel manipulieren, aber das ist eigentlich eine Phase, wo Bitcoin weder gut noch schlecht war. Alles dabei gewesen, oder? Und der hat einfach zu einem klassischen Bond-Aktienportfolio hat der 5% Bitcoin, yeah, beigemischt. Und in dieser Allokation ist die Sharpe-Ratio um 0,4% gestiegen. Die Sharpe-Ratio ist quasi die Rendite abzüglich durch die Volatilität, durch die Standardabweichung, quasi die risikobereinigte Rendite. Und das ist schon Wahnsinn. Hey. Über so geringe Allokation das Gesamtportfolio so massiv zu verbessern. Und das hat er mit 1%, mit 3% gemacht. Und weißt du, was das Interessante ist? Und wenn du jetzt das Portfolio zwischen 2020 und 2024 hernimmst und du hast quasi 0% Bitcoin dabei, du hast 1% Bitcoin dabei, 3% und 5% in der gleichen Phase, der Drawdown war immer der gleiche. Und das ist schon genial. Obwohl du eigentlich insgesamt mit der Bitcoin-Allokation die Sharpe-Ratio erhöht hast und die Rendite natürlich dadurch massiv erhöht hast. Das ist schon genial, oder? Und das ist genau das, was ich als
Aber das ist auch etwas, was jetzt einfach Stück für Stück auch mit den ETFs, BlackRock, Fidelity etc. sich auch quasi im klassischen Finanzmarkt immer stärker durchsetzen wird, oder? Dass quasi das, was du jetzt schon machst mit deinen Kunden.
Ja, das wird Standard sein. Genau, was wir jetzt auf der Uni gelernt haben oder bei der Portfolio-Manager-Ausbildung mit Markowitz und diese Risikotragsmodelle, bla bla bla. Fidelity, und da nochmal, Chapeau vor Fidelity, und ich finde da super, wie uns gewisse Institutionen mit Research überhäufen. Genial, was die jetzt schon Arbeit machen. Und für die war das, ich habe davor von Karriererisiko gesprochen. Es war schon Karriererisiko, sich mit Bitcoin auseinanderzusetzen. Jetzt stell dir vor, diese ganze Geschichte geht nicht auf. du magst zwar von der Performance immer noch recht gut sein, aber du verlierst an Reputation.
Ja, ich meine, ich mache einen Bitcoin-Kanal.
Ja, genau. Weißt
du, ich könnte auch Nikos ETF-Kanal machen, das hätte null
KR. Das finde ich schon super bei Fidelity, die haben das durchgezogen. Fidelity ist ein riesen Unternehmen und die haben das eigentlich von Anfang an durchgezogen und die gibt es schon relativ lang in dem Bereich.
Die machen das seit 2015, die meinen auch Bitcoin.
Ja, eben, genau.
Das heißt,
ich habe auch weniger Problem mit BlackRock, weil wir davor Michael Saylor erwähnt haben. Dann soll der Retail, das ist ja dann doch, auch wenn es vielleicht eine oder weniger große Adressen gibt, dann, aber es ist halt dann doch breiter verteilt. MicroStrategies sind halt die Instis, so wie ich, oder die Fondsmanager, die Pensionskassen, oder ich weiß nicht, ob du das jetzt mitgekriegt hast, die Allianz hat ja auch Convertibles gekauft von MicroStrategy, hat da unglaubliches Aufsehen dann gegeben. Die haben da irgendwie, glaube ich, jetzt zurückrudern müssen und das Zeug, glaube ich, müssen das wieder verkaufen oder
haben
so.
Haben Sie, warum es jetzt zurückrudern? Ja,
weil sie sich immer noch schämen, irgendwie mit Bitcoin wahrscheinlich irgendwie.
Haben Sie, das habe ich nicht mitbekommen.
Ja, keine Ahnung, ich kann mir das vorstellen, aber das war ja ein Gegenwind, das war ja massiv und ich weiß es nicht
genau. War das nicht die erste positive Nachricht aus Deutschland seit irgendwie 2 Jahren?
Schon, aber die Resonanz war dann, ich glaube, es ist nach wie vor Bitcoin so es hat nach wie vor noch nicht diesen guten Ruf. Denn
na wirklich, nein, ich weiß, aber deswegen hat ja auch Deutschland was 50%.
Also ich habe so mitgekriegt, dass sich quasi die Allianz fast schämt dafür. Aber wie gesagt, wie das jetzt ausgegangen ist, weiß ich nicht.
Naja, ich sage einmal so, das ist wiederum eine PR-Geschichte. Ne? Ja. Du da hast ein paar schlaue Leute sitzen, die denken sich, warum haben sie die gekauft? Weil die durften halt vorher gar nicht, so wie du auch. Die mussten halt warten, bis irgendjemand so eine Wandelanleihe auflegt, damit sie überhaupt in diesen Markt rein können. Ja. Und als es dann gab, haben sie zugegriffen.
Ja.
So. Und dann hat aber der Chef einen Anruf von der PR-Abteilung bekommen. Die PR-Abteilung hat keine Ahnung von Tutten und Blasen, aber sie weiß, dass da jetzt kontrovers berichtet wird und kontroverse Berichterstattung ist jetzt für eine große Versicherung grundsätzlich keine gute Sache. Ja. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass sie dann kalte Füße bekommen haben, weil die machen da meistens das Falsche in so einer Situation, PR-mäßig. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob sie es wirklich verkauft haben, aber sie werden halt, ich weiß nicht, ich habe es gar nicht mitbekommen, ob es da überhaupt Proteste gegeben hat oder so. Ja.
Ja, mag ich gar nicht ins Detail gehen, wie das, was da jetzt rauskommen ist, weiß ich nicht. Ich habe nur diese, ich glaube, im Handelsblatt oder sowas gelesen. Es ist halt diese Schlagzeile gewesen. Ja. Ja.
Also das ist böse, ja. Böse.
Aber was man alle nicht vergessen darf bei diesem ganzen Wahnsinn und Scheinheiligkeit oft in unserem Gewerbe, und wir haben über Gier und Angst gesprochen, Bitcoin ist schon, und deswegen stehe ich voll dazu und habe es auch wahrscheinlich immer wieder nach außen kommuniziert, ist für mich eine super Sache. Diszipliniert andere Währungen, das habe ich auch immer wieder meinen Kunden gesagt. Dieses Energiethema war habe ich auch immer wieder, insofern habe ich dann argumentiert, ja, schau dir das moderne Fiat-Geldsystem an, es wird einfach viel zu viel gekauft, was man eigentlich nicht sich leisten kann und dadurch entsteht eigentlich viel Energie. Es gibt so viel Überschussenergie auf der Welt, Bitcoin ist jetzt endlich einmal eine gute Lösung, dass man diese Überschussenergie verwendet. Es gibt echt viele, viele Gründe und vor allem für mich ist es auch diese Disziplinierung anderer Fiat-Währungen. Mhm. Die anderen Fiat-Währungen sind gezwungen, durch Bitcoin und Gold einfach einen anderen Job zu machen und es ist nicht jeder so kaltschneuzig und mutig wie Milei in Argentinien. Teil auch nicht alles, was der da drüben macht, aber die Eier muss man haben, quasi das durchzuziehen da drüben.
Ich sage mal so, wenn...
Die haben wahrscheinlich schon so viel Schmerz erlitten, dass sie es wahrscheinlich wirklich auch mittragen. Aber was ich damit sagen will, ist ein tolles Asset. Und ich stehe voll zu 100% dahinter. Und diese Pervertierung wie durch MicroStrategy, die taugt mir gar nicht.
Aber die Pervertierung siehst du vor allem in dem Hebel, den er reinbringt. Habe ich das richtig verstanden? Also das ist deine Sorge, dass da quasi zu viel Gier und Spekulation hineinfließt und das dann ultimativ
auch... Du kannst in kein Asset, wenn du sie nur so toll findest, kannst du irgendwann einmal diese Phase der Hybris und der massiven Gier und der FOMO, die kannst du nirgends vermeiden. Die wird bei Bitcoin wiederkommen. Und wenn du schon nur so viele Zyklen erlebt hast, bei Bitcoin ist es halt, sind die Zyklen viel kürzer, wie jetzt im Aktienmarkt oder im Online-Markt oder Währungsmarkt. Aber sie werden wieder kommen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass MicroStrategy irgendwann einmal brutale Drawdowns haben wird und dass das sicher einiges... ich weiß, wie die Märkte funktionieren. Wenn die Panik da ist, ist die Panik da. Dann will jeder gleichzeitig bei der Tür raus. Und so gehebelte Investments ist auch nicht gut für Bitcoin, weil ich finde, Bitcoin soll... der Trend soll dahin gehen, dass die Wohler insgesamt... zurückgeht, weil wenn die Wohler insgesamt zurückgeht, dann ist es, wird es auch von den Instis oder von der Bevölkerung, von der ganzen Welt ernster genommen. Weil das ist schon das, was auch ich als Portfolio, deswegen ist es ja relativ gering gewichtet, die Wohler ist mir nach wie vor zu hoch, aber deswegen glaube ich, ist es für viele eine Zockerei, weil die Wohler nach wie vor relativ hoch ist im Vergleich zu anderen Assets. Und ich würde mir halt wünschen, wenn diese Wohler zurückgeht, aber mit so gehebelten Instrumenten, wie es jetzt MicroStrategy ist, ist das schwierig.
Wobei ich schon ein bisschen widersprechen muss, würde ich sagen, die Wohler geht zurück, weil es adoptiert wird. Es wird nicht adoptiert, weil die Wohler zurückgeht. Es ist halt eine Eigeschichte. Aber es ist einfach mehr Geld, mehr Leute drin.
Nein, da hast du mich falsch verstanden. Logisch kann jetzt der Retail-Markt in Summe, jetzt gehen wir jetzt ganz davon aus, jeder hat nur eine ganz kleine Position, dann kann es auch, wie es die FOMO gibt, kann es natürlich auch umdrehen und jeder will halt dann plötzlich verkaufen. Aber es macht schon einen großen Unterschied, wenn jetzt große Institutionen auf einen Schnall verkaufen müssen.
Ja, ja.
Weil dann kriegen wir auch die ganzen Kleinen nach und verkaufen dann auch. Und,
ja, stell dir vor, wir steigen auf eine mittlere sechsstellige Summe, was auch immer, Ende des nächsten Jahres. Du hast eine Zahl vorgegeben, sagen wir, es könnte auch noch höher sein. Ja? Und dann crasht Bitcoin an einem Wochenende um 40.000, 50.000. Mhm. Ja, dann ist die Hölle los.
Ja.
Weil am Wochenende können die alle nicht verkaufen.
Ja. Ja.
Und dann sobald in Japan die Märkte öffnen.
Und dann schauen wir an, wenn der Michael Saylor dann rauskommt und sagt, das sind ja Convertibles, die haben alle eine lange Laufzeit und das ist egal, ich habe noch keine Schuld, ich habe noch keinen Druck von den Banken, das ist denen wurscht.
Aber ich denke, der Punkt ist halt, du hast auch vorher beschrieben, bei China Mining Ban hast du beschrieben, wie resilient Bitcoin ist. Ja? Mhm. So eine Story, wie du sie jetzt gerade erzählt hast, vor dem Hintergrund der positiven Dinge, was sind die positiven Dinge? Nation State Adoption, Mining Adoption, also Hashrate und Stockpiling sind für mich die beiden großen Nation State Geschichten. Ja, okay. Und ETFs, so Wall Street. Mhm. Und vor diesem Hintergrund würde ja der nächste Bullenmarkt ein derartiges Getöse auslösen, dass eine Story wie ein MicroStrategy löst einen irren Kollaps aus. Das ist ja fast schon, das muss ja dann auch passieren. Da muss ja dann, da ist so viel Euphorie drinnen, da gibt es dann wieder die Story und dann geht es runter, keine Ahnung, von XXXXXX, geht es runter auf 80.000 und in der Zeitung steht, MicroStrategy hat Bitcoin ruiniert, Bitcoin ist tot, deine Mutter ruft an, ob sie dir Geld überweisen soll, solche Sachen.
Es basiert alles auf Narrativen und wir müssen halt immer, was wir uns alle vornehmen müssen, ist, je vorgeschrittener der Bullenmarkt ist, in so einem Bullenmarkt muss man auch immer wieder die Schattenseiten versuchen zu sehen, die Wolken am Himmel und in Bärenmärkten einfach auch, dass es wieder einen blauen Himmel gibt.
Yeah.
Das ist halt immer so was wir zum Beispiel, da wo wir uns das erste Mal auch getroffen haben, was ich echt super gefunden habe bei dieser Bitcoin-Messe in Innsbruck, ich war jetzt super neugierig, oder? Weil ich war zwar der Eremit, der in seiner Höhle sitzt und vor seinem Computer und Portfolio-Management macht, aber ich kenne die Bitcoin-Community eigentlich gar nicht. Und ich bin dann hingegangen und war total neugierig. Weniger, logisch, die Vorträge auch. Ich meine, Rahim und so ist schon toll, wenn das ist ein super, super, super Sprecher. Aber wenn für mich war es auch spannend, die Leute da kennenzulernen. Wie ticken die? Sind das komplett, wird da nur von Kurszielen und anderen Dingen gesprochen? Und das war für mich spannend und auch sehr schön, dass es da nie um Kursziele, bei keinem Vortrag ist es gegangen, sondern das sind echt ein Haufen Idealisten gewesen, die, und das war ja wirklich, das war der Bärenmarkt, das ist, glaube ich, der Tiefpunkt, oder? Das war ziemlich der Tiefpunkt.
Du redest jetzt von 22.
Ja,
war der Tiefpunkt. Im November 22, weißt du, wann der Tiefpunkt war?
Da waren wir dann bewusst, was das, dieses positive Sentiment da, dass da mehr dahinter ist, wie dieses nüchterne Portfolio-Management, so wie ich es betreibe. Ja.
Man muss aber fairerweise auch dem Seller zugutehalten, der, ich habe ja ihn auch bei beiden interviewt auch.
Da war er noch homogener, da war nicht der Seller, den ich jetzt kenne. Ja.
Klar, aber damals hat er auch im Bärenmarkt quasi die Fackel gehalten.
Ja, genau. Ja. Nochmal. Ich glaube, da hast du mich falsch verstanden.
Nein,
ich finde es genial, was der Seller gemacht hat. Ich hab extrem viel gelernt von seinen Interviews. Das, was er jetzt macht, gefällt mir nicht mehr.
Ja, absolut. Und das ist auch vollkommen richtig und wichtig, das zu sagen, weil ich glaube, dass genau diese Dinge wichtig sind anzusprechen. Es gibt doch 500 andere Dinge, die man ansprechen muss, aber aus deiner Perspektive ist das mal wichtig. Und das ist auch, wie gesagt, das ist die Story. Das kann passieren. Das ist genauso wie im letzten Bärenmarkt hat es dann immer geheißen, ja, aber da macht der Elon Musk einen Tweet und dann geht es runter so. Also bei den Normis kommen immer diese punktuellen Geschichten an, meistens wenn es runtergeht. Das ist auch diese psychologische Kraft von Bitcoin. Und wenn du sagst, Bärenmarkt 22...
Stell dir vor, mein Ziel stimmt genau. Unglaublich, diese Schlagzeilen, oder?
Naja, ich meine, was passieren wird, ist, wenn, wie du richtig sagst, auch Sentiment, es wird eine Phase geben, die wird ein paar Wochen dauern, da wird auf der Welt niemand nicht über Bitcoin reden.
Ja, genau.
Und das wird meiner Meinung nach nächstes Jahr sein. Da wird es so sein, dass Bitcoin das absolute Thema Nummer eins ist und dass einfach niemand dran vorbeikommt. Und dann werden die Zeitungen neue Kolumnen gründen und dann wird es neue YouTube-Kanäle geben und die Banken machen wieder neue Trading-Desks auf. Das haben wir alles schon erlebt.
Und deswegen, das ist der Grund, warum ich so froh bin, kein Rentenfondsmanager zu sein, kein Aktienfondsmanager zu sein, kein Krypto-Fondsmanager zu sein oder kein Goldfondsmanager zu sein, sondern dass ich mir es dann rausnehmen kann und mich dann einfach verabschiede und ändert dann nichts an dieser positiven Einstellung Bitcoin gegenüber. Verstehst? Aber ich bin halt dann beim nächsten Bärmarkt einfach nicht mehr so dabei.
Nein, aber du kannst...
Versuch's natürlich, bei aller Demo. Aber das wieder, nochmal, ich hab eingangs schon erwähnt, einen Boden zu finden, meines Erachtens mittlerweile ist relativ easy.
Ja.
Beispielsweise der chinesische Aktienmarkt riecht extrem nach Boden für mich. Mehr grottenschlechtes Sentiment geht nicht mehr irgendwie.
Jetzt ist gerade die Schlagzeile gekommen, dass Goldman Sachs es empfohlen hat und seitdem ist es abgestürzt und so. Ja,
ja, also rein vom Sentiment der Wahnsinn. Nur als Beispiel. Ein Top zu finden ist extrem schwierig. Also wie gesagt, das ist...
Aber man braucht dann einen Plan.
Genau, den Plan habe ich.
Also mein Vorschlag, lieber Markus, ist, dass wir nächstes Jahr uns quasi noch einmal zusammensetzen, wenn wir beide riechen, dass da das Top in Nähe ist, ja, wenn das Sentiment komplett eskaliert und noch einmal Bezug nehmen auch auf das, was wir besprochen haben und dann auch im Bärenmarkt, weil der Bärenmarkt 26, 27, ja, der wird mega comfy, weil wir hatten ja schon 22, 23, das war ja ich als jemand, der auch gestartet ist im Bärenmarkt mit dem Kanal, ich vermisse es ja jetzt schon. Da hatten wir ja viel entspanntere Zeiten. Ja, jetzt ist es Ultrastress. Jetzt ist es, der Bullenmarkt ist, natürlich ist es schön, wenn die Zahl raufgeht, ja, Number go up, aber so, wie du sagst, Bitcoin-Konferenz und was auch interessant ist, ich war in Maribor jetzt bei der NiceHash-X-Konferenz, ja, und das war an Tagen, wo wirklich jeden Tag ein All-Time-High war. Und auch dort hat keiner über den Preis geredet. Also es ist nicht nur im du musst die Leute wirklich dazu zwingen, über den Preis zu reden. Das ist schon sehr faszinierend, das bei Bitcoin zu beobachten. Weil natürlich die Menschen, die quasi sagen, denen ich sage, ja, was machst denn du beruflich? Ich mache einen Bitcoin-Podcast. Die glauben, wir reden nur über den Preis und nur über die Charts. Nein, wir machen viele andere Dinge. Nein.
Und was auch bei der Bitcoin-Messe, es war nicht nur das positive Erlebnis. Aber was das jetzt ausgeholt, aber für mich ist ja, was man nie vergessen darf bei der ganzen Geschichte, der intrinsische Wert für mich bei Bitcoin war von Anfang an der, Sachen von A nach B zu transferieren, ohne jemanden dazwischen zu stellen. Das darf man bei dieser ganzen Diskussion und High Sophisticated und so weiter, darf man nie vergessen, dieser simple intrinsische Wert. Das ist für mich, das war für mich damals ausschlaggebend. Und das war für mich so toll. Ich hab mich dann auseinandergesetzt mit Ledger und anderen Sachen und wo kauft man und bla bla bla. Aber dann auf dieser Messe, wo dieser Ei stand, und das habe ich so genial gefunden, weil ich habe noch nie was bezahlt mit Bitcoin. Und dann habe ich tatsächlich dieses Eis mit meinem Bitcoins bezahlt und das war ein Highlight.
Ich war super. Ne? Ich tue mir mit dem Begriff intrinsischer Wert sehr schwer. Also ich versuche den nicht zu verwenden, weil es gibt auch keinen intrinsischen Wert in dem Sinn. Aber ich sage immer, also was du gerade beschrieben hast, dass du eben Wert von A nach B über das Internet verschicken kannst, das ist die Essenz von Bitcoin. Ja. Und das ist auch das, wie Satoshi Nakamoto es beschrieben hat, sowohl im White Paper als auch in seinen Zitaten. Und das darf man natürlich nicht aus
den Augen verlieren. Genau. Ja. Und das ist eben das ist ja das Brutale, so wie du jetzt. Ich kann mir es gut vorstellen. Du hast so viele verschiedene Themen und da merkst du einfach, wie breit das Thema Bitcoin ist. Und man könnte ja ein reines Rahim-Philosophikum draus machen, oder? Es ist,
haben wir schon gemacht.
Ja, wahrscheinlich. Ja, eben. Es ist unglaubliche tiefe Materie. Oder wenn die Lynn Allen das letzte Mal mit Konsensusmechanismus, Soft Fork, Hard Fork, was passiert da eigentlich? wow, das ist so eine Riesenwelt. Und da muss ich mich natürlich davor schützen und einfach bleiben, weil als Portfolio-Manager, ich muss mich mit allen Assets auseinandersetzen, ich muss mich mit Regionen, Währungen, Yen, Renminbi, bla 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 auseinandersetzen. Und ich muss mich selber davor schützen, nicht zu sehr in die Materie Bitcoin einzutauchen, weil das geht natürlich zulasten von anderen Dingen. Und, aber es ist... Portfolio-Manager sind vielleicht so, oder ich bin einfach ultra neugierig und ich will die Sache verstehen. Und diese, deswegen wahrscheinlich bin ich so emotional, was MicroStrategy angeht, weil das ist dann irgendwie eine neue Blackbox, die aufgeht und ich muss mir dann so einknien und so viel Zeit investieren. Was ist die Premium? Was macht der jetzt? Und
Die Premium
zum Bitcoin. Ich will diese Zeit eigentlich nicht aufwenden, verstehst du? Und deswegen bin ich vielleicht zu sehr emotional bei dem Thema.
Ja. Ich absolut, und ich gönne dir das, und ich glaube, dass es wichtig ist, dass du diese Perspektive mitbringst. Ich habe am Anfang erzählt, dass du für deinen Fonds auch schon einige Preise gewonnen hast. Was kann man denn für Preise gewinnen für Fonds?
Also ich habe jetzt gerade vor kurzem, es gibt in Österreich den Dachfonds Award, den habe ich jetzt auf ein Jahr, auf drei Jahre gewonnen und auf fünf Jahre Zweiter.
Ist das nur eine Performance-Geschichte?
Da wird die Sharpe-Ratio gemessen, die ich davor schon erwähnt habe. Also der risikobereinigte Ertrag. Und das ist natürlich schon ganz cool, auch, weil der Fonds hat jetzt heuer allein schon year-to-date plus 27% gemacht.
Aber ist das dann was, wo dann deine Kollegen sich denken, naja, der Typ, der irgendwie immer von Bitcoin labert, gewinnt jetzt irgendwie Preise? Und
ja, man muss schon ehrlich sagen, es ist nicht nur Bitcoin der Ausschlag geben, weil es war natürlich auch die hohe Goldallokation. Heuer ist einfach verdammt viel aufgegangen im Fonds. Es ist wie beim Sportler. Beim Sportler sagt man einmal, wenn es läuft, dann läuft es. Und das macht dann natürlich stärker in seinen Entscheidungen. Aber man muss dann schon auch immer, deswegen habe ich ja 2013 erwähnt, dass man einmal auch falsch liegen kann und ändert nichts an meiner Demut den Märkten gegenüber. Es ist so ein fragiles System, so hochkomplex, dass man immer einfach demütig bleiben muss. Und ich sage auch den Kunden, gerade in dieser Zeit, sage ich ihnen schon, bremse sie massiv ein, weil ich sage, das Ziel von meinem Fonds oder von meiner Vermögensverwaltung ist eigentlich nur die Kaufkraft zu erhalten. Wenn da mal plus 27 rauskommen im Jahr, ist super. Das kann sich auch schnell ändern. Und nochmal, das Portfolio schaut wahrscheinlich in zwei, drei Jahren wieder ganz anders aus.
Aber das ist eine wunderbare sozusagen ein wunderbares Bild auch oder Verbindung zu Bitcoin, weil wir ja auch immer davon reden, die Kaufkraft zu halten. Aber dann geht es plötzlich um 300% rauf und dann werden tanzen alle Dings. Es ist einfach das, was wir auch besprochen haben, diese psychologische Ding. Da du dich damit professionell beschäftigst, ist es sozusagen realer, während wir natürlich, ja, schau, wenn ich, MicroStrategy ist ein wunderbares Beispiel, ich habe vor ein paar Tagen, habe ich gepostet, ich weiß nicht warum, aber ich habe jetzt erst MicroStrategy Aktien gekauft. Natürlich, wenn ich, das weiß ich schon, da brauche ich gar nicht recherchieren, wenn ich aus blauem Himmel, ich höre dem seit 4 Jahren zu und jetzt komme ich auf die Idee, MicroStrategy Aktien zu kaufen, dass ich da das Top kaufe, da ärgere ich mich nicht einmal. Da kaufe ich einfach das Top und sage,
ich liebe puristische Investments, weil zum Beispiel, ich bin jetzt beispielsweise auch kein Freund von Silber, weil Silber für mich ein Edelmetall und Industriemetall ist, das ist so Mischkulanz, ich mag das nicht.
Weißt du, was ich zu Silber
sage? Bitcoin ist Bitcoin und mich interessieren auch die ganzen Altcoins. Ich habe zwar ein bisschen Ethereum, ein bisschen Solana, aber das ist so minimal.
Weißt du, was ich zu Silber immer sage? Ja. Da kommen dann immer die in den Kommentaren, das triggere ich die Leute hart. Silber ist die Shitcoin der Natur. Ja? Okay. Weil es eben genau das nicht ist. Es kann das, was Bitcoin kann, aber was Gold kann, aber eben alles in allen Bereichen schlechter. Ja. Und genau der Vergleich ist gut. Ja?
Das ist zwar immer ein aktueller Blödbeispiel, Silber wirklich gar nicht so schlecht ausschaut. Ja. Was ich damit sagen will, ist, man muss nicht immer alles optimieren und mir gefällt einfach Gold besser. Und ich finde nochmal, es ist vielleicht auch ein Statement, es braucht beides, es braucht Gold und
Bitcoin. Ja. Ja. Es braucht Gold und Bitcoin und einen nüchternen Blick. Markus, vielen Dank, dass du nach Wien gekommen bist, um mit mir über deine Story zu erzählen und deine Markteinschätzung. Ich hoffe wirklich, dass wir das nächstes Jahr noch einmal tun können und dass, wenn der Bullenmarkt in vollem Gange ist, wir da ein bisschen Ruhe reinbringen können.
Ich hoffe, es braucht keine Untertitel mit meinem Dialekt, oder?
Schau mal, ob das, vielleicht kann das YouTube automatisieren.
Ja. Ötztaler Dialekt.
Alles Liebe ins Ötztal, deine Kontaktdaten und so weiter werden wir in die Shownotes geben, auch mit den Links zum Fonds etc. pp. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Hab mich gefreut.
Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen. Und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube. Das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com.
Fountain.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value-for-Value-Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Codes zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt, günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die ganze, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.